Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Ich habe da mal kurz auf den Kalender geguckt für euch und wir gehen tatsächlich in diesem Jahr, also 2019, gehen wir jetzt ernsthaft auf die 300. Ausgabe Eine Stunde Film zu. Was ich an sich schon mal erstaunlich finde. Also die Tatsache, dass ihr euch das jede einzelne Woche wieder anhört. Selbstverständlich ohne Ausnahme. Ihr alle. Aber bei auch jetzt bald 300 Sendungen, dass wir in einer Show mal Will Smith und Keanu Reeves gehabt hätten, daran kann ich mich zumindest wirklich nicht erinnern. Heute passiert's, ich habe beide in den vergangenen Tagen getroffen, Will Smith zur Live-Action-Version vom Disney-Zeichentrick-Klassiker Aladdin und Keanu Reeves zum dritten Teil von John Wick. Beide Filme starten diese Woche, beide Stars hört ihr in dieser Folge. Wem das noch nicht prominenten Geballer genug ist, der kriegt noch Aktuelles von Quentin Tarantinos neuestem Film Once Upon a Time in Hollywood aufs Ohr. Der hat nämlich heute Premiere in Cannes bei den Filmfestspielen und wir schalten dafür zu Anna Wollner an die Korsett. Und dann, ach warte kurz, irgendwas war doch noch diese Woche, irgendwas. Ja, richtig, genau, fast vergessen. Ende, aus und vorbei. Das war's. Am ultrafrühen Montagmorgen lief bei uns auf Sky die allerletzte Folge vom Lied von Eis und Feuer. Und was soll ich sagen? Natürlich nix. Ich meine, hallo, man kann doch nicht irgendwas andeuten, ohne volle Kanne zu spoilern. Das Netz ist eh schon massiv überflutet. Also wenn ihr Fans seid und es noch nicht geschafft habt, dann guckt die letzte Folge bitte schnell. Es gibt wirklich richtig fiese Spoiler in den sozialen Medien. Bin ich einverstanden mit dem Ende, so wie es ausgegangen ist? Vielleicht nicht wirklich, das zumindest kann ich sagen. Ich glaube aber auch, dass es für Serienmacher einer derartigen Hype-Serie auch wirklich ultra schwer ist, irgendwas zu schreiben, was die Fans am Ende in der Mehrzahl versöhnt. Reden wir später mal drüber, wenn es kein Spoiler mehr ist, versprochen. Und jetzt war ich kurz abgelenkt von diesem komischen blauen Typ, der hier an der Studiodecke schwebt. Entschuldigung, kann ich irgendwie helfen?
Du weißt echt nicht, wer ich bin. Genie, Wünsche, Lampe, da klingelt gar nichts bei dir.
Nee, da klingelt gar nichts.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist eine einmalige Gelegenheit für dich. Ich vermag dich reich zu machen. Reich genug, um eine Prinzessin zu beeindrucken.
Was muss ich dafür tun?
Es gibt eine Wunderhöhle. Bring mir die Lampe.
Ja, so geht es auch in der Live-Action-Version von Disneys Aladdin los, also in der teilanimierten Spielfilm-Version des alten Zeichentrick-Klassikers. Der ist immerhin von 1992 und jetzt, 27 Jahre später, kommt also in dieser Woche auch hier die aufpolierte Version ins Kino. Aladdin, ein junger Straßendieb aus der fiktiven Tausend und eine Nachtstadt Agrabah, erhält genau diesen eben gerade gehörten verlockenden Auftrag. Er soll für den Großvisier des Sultans eine Lampe aus einer Höhle holen, nur diese eine Lampe und all die anderen funkelnden Schätze dabei nicht berühren. Ihr kennt die Geschichte vermutlich. Aladdin und sein kleiner diebischer Gehilfe, das Äffchen Abu, finden die Lampe sehr verstaubt, deshalb putzt Aladdin sie erstmal sauber.
O Meister, der mich rief herbei, ich halte mich an meinen Schwur. Der Wünsche habt ihr derer drei.
Hey, wie wär's mit dem Prinz?
Da gibt's aber eine riesige Grauzone bei Wie wär's mit einem Prinz? Ich könnte dir einfach einen Prinz machen.
Oh, nein.
Habt ihr meinen Palast gesehen?
Der Genie kommt aus der Lampe und damit ging das Theater in dieser Neuauflage tatsächlich auch direkt los. Denn es ist halt eben kein reiner Zeichentrick-Genie wie im Originalfilm, sondern, das habt ihr auch schon mitgekriegt, es ist Will Smith als Genie. Deutlich zu erkennen als Will Smith, aber mit blauer Hautfarbe. Sagt ihr, genau wie ich? Ja klar, weil der Original-Genie war ja eben auch blau. Sagen aber einige, meiner Ansicht nach, nicht mehr ganz so dichte, selbsternannte PC-Sittenwächter. Das ist Blackshaming. Warum muss ein Schauspieler mit afroamerikanischen Wurzeln blau angemalt werden? Ist der mit seiner schwarzen Hautfarbe etwa nicht gut genug? Ja, ihr lacht. Hoffentlich. Die erbsenzählenden Haarespalter von der Sittenfront meinten das aber tatsächlich ernst. Ende vom Lied. Will Smith ist nur in manchen Szenen im Film blau und in diesen Szenen dann sowieso vollständig animiert und nimmt in anderen Szenen als Genie menschliche Gestalt an, wenn er zum Beispiel Aladdin irgendwohin begleitet. Da sieht er dann natürlich ganz normal aus wie Will Smith. Ziemliches Hickhack, was da schon im Vorfeld des Films zu bewältigen war. Der Rest der Geschichte orientiert sich inhaltlich natürlich sehr am Original. Das haben sie mit all den Neuauflagen bisher gemacht. Und das gilt natürlich auch für die Songs.
Prinz Ali, mächtig wie Niagara. Voller Kraft, was der so schafft, ratet ihr nie.
Das ist einer der ganz großen Will Smith-Auftritte, wenn er, nachdem er Aladdin in Prinz Ali verwandelt hat, das war einer der drei Wünsche, mit so einer riesen Horde von Elefanten, Pferden, Tänzerinnen und Tänzern nach Agrabah reinführt. Das ist wirklich eine ultra fette Massenszene. Da muss man auch an dieser Stelle Regisseur Guy Ritchie einfach ein großes Kompliment machen. Das sieht wirklich so geil Disney-bunt und so lebensbejahend aus. Dazu perfekt choreografiert. Da ist mir wirklich im Kino das Herz aufgegangen. Wenngleich ihr natürlich auch wieder hört und gehört habt, deutsch übersetzter Song in der deutschen Synchro-Version. Fand ich hier gerade jetzt nicht so schlimm, der deutschen Version was abgewinnen zu können. Bei dem Song noch okay, aber wenn ihr dann im Film an die Stelle kommt, wo wirklich der Aladdin-Song überhaupt kommt. A Whole New World. Also der Song von Prinzessin Jasmine. Das ist dieser Song, den sie zusammen singen, sie und Aladdin, als sie das erste Mal gemeinsam auf dem fliegenden Teppich ausreiten. Ganz berühmte Szene, kennt ihr alle. Und das klingt dann halt in der deutschen Synchro-Version bei uns so.
In deiner Welt.
Augen auf, es kommt mehr.
Gib es unendlich viel.
Das ist wirklich einfach nicht so mein Ding. Immer dieses Übersetzen aller Filmsongs. Ich finde, es geht doch tatsächlich auch als Mix. Also selbst in der Synchro-Version des Films könnte man die Songs doch schließlich im Original belassen. Das wollen sie aber einfach nicht bei Disney. Und dann muss man das halt hinnehmen, wenn man sich die Synchro-Version im Kino anguckt. Bitte? Was? Meine Meinung? Ganz ernsthaft, die Story ist erstens so bekannt und die ist auch so leicht verständlich. Guckt den Film, wenn ihr da ab Donnerstag rein wollt, im Original, wenn ihr die Chance dazu habt. Spätestens bei den wirklich nicht wenigen Liedern werdet ihr es euch selbst danken. Ich zumindest finde, dass das dann dieses Gesinge auf Deutsch, dieses Übersetzen von Songtexten, ich finde es schwierig. Regie habe ich bereits gelobt, Guy Ritchie, super Job gemacht, Kamera, Licht, die Filmsets, Kostüme, sehr gut gelöst und wirklich auch mal wieder sehr nah am Zeichentrick-Original. Und Stichwort Kostüme, wer steckt da drin? Ganz genau, Schauspieler und auch hier wirklich wieder welche, die extrem gut in ihre Kostüme und damit in ihre Rollen reinpassen. Will Smith als Genie, Mina Massoud als Aladdin, Naomi Scott als Prinzessin Jasmine. Gibt's nichts zu meckern. Tolle Chemie auch zwischen den Schauspielern. Da kommt wirklich sehr viel Spaß von der Leinwand geflogen und setzt sich einem im Kinosessel auf den Schoß. Disney zieht da zwar natürlich auch einen extrem lukrativen Geldstiefel durch, das wissen wir alle, mit den Live-Action-Versionen der alten Zeichentrick-Klassiker. Aber bisher machen sie es handwerklich einfach auch sehr gut. Sprechen wir gleich nochmal aus einem anderen Blickwinkel drüber, über den halb animierten, halb blauen Will Smith und zwar mit ihm selbst. In eine Stunde Film.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Du weißt echt nicht, wer ich bin. Genie, Wünsche, Lampe, da klingelt gar nichts bei dir.
Ja gut, doch, ja bitte meinetwegen, ich gebe es zu. Irgendwas klingelt dann da doch ganz weit entfernt und sollte es bei jedem von euch nach Möglichkeit aus. Auch. Mit CH am Ende. Ich glaube nicht, dass es irgendjemanden gibt, der sich für Filme interessiert, der den nicht kennt. Diesen Will Smith, Ex-Prinz von Bel-Air, Ex-Man in Black, Ex-Alien-Killer in Independence Day und nicht Ex, sondern immer noch aktueller Hollywood-Superstar. Habe ich getroffen vor ein paar Tagen in Berlin. Riesenshow, Auflauf bei der Deutschlandpremiere von Aladdin. Aber wirklich die Art von Show, die man ihm einfach nicht übel nimmt, weil dieser Typ wirklich so irre sympathisch ist. Gesprochen haben wir natürlich über ihn als, eben schon angedeutet, mal blauen und mal nicht blauen Genie aus der Lampe. Und was kaum einer für möglich gehalten hätte und was die vorhin angesprochene Diskussion über die blaue Hautfarbe und Blackshaming nochmal absurder macht, in dieser Version, in der blauen Version, ist er es, wie er mir erzählt hat, überhaupt gar nicht selber.
The Genie is a 100% CGI character. There is no me in the Genie. The CGI artist took my face and took my expressions and 100% recreated it. There's no me in that Genie.
Nicht im Sinne von gar nicht. Nicht in diesen Szenen. Das könnt ihr euch merken, wenn ihr ab Donnerstag reingeht in den Film. Blauer Will aus der Lampe, komplett CGI. Daran aber mit zu kreieren, das war für ihn wiederum somit am spannendsten, meinte er.
I got multiple opportunities to do it. So there was one shot on the set and not having to do any hair or makeup was fantastic. To be able to come to work just as you're dressed and, you know, you put a couple dots on and do that. So that was spectacular. I love working like that. But there was one shot on the set. So I was there with the actors. Then there was another shot in the first round, motion capture. Then we did that. And then after he put the film together, I had another opportunity to really go back in and change lines and do things. So I loved the process of this film, how many opportunities I got to really refine and to create the character.
Also vom Charakterstandpunkt her, da mitwirken zu können, sowohl was die Entwicklung des menschlichen Genie in seiner eigenen Person und mit eigenem Körpereinsatz anging, als auch was die kreative Arbeit am CGI-Genie, an dem Blauen anging, hat ihm Riesenspaß gemacht. Und die größte Herausforderung, meinte Will Smith, war die Legende, die der verstorbene Robin Williams in Sachen Genie hinterlassen hat. Der war ja damals die Stimme und auch der Mitentwickler dieser bis heute einer der beliebtesten Disney-Figuren überhaupt. Und diese für viele bis heute unerreichte Legende wollte auch Will Smith mit seinem Regisseur Guy Ritchie schützen und keinesfalls irgendwie blöd kopieren.
You know, Robin Williams revolutionized what you could do in an animated film. He totally changed the game with the Genie. So I wanted to be able to perform it in a way that was an homage to Robin, but at the same time finding the new flavor to capture a current energy.
Und daher die Idee, genau wie Robin Williams damals ganz viel von sich in den Genie reingegeben hatte, ihn zu seiner Figur gemacht hat, ihn mit seinem Witz, seiner Stand-up-Comedy-Art, seiner unfassbar wandelbaren Stimme und so viel Charakter zum Leben erweckt hatte, da war dann auch bald klar, wie das in der Neuauflage jetzt tatsächlich gelingen könnte, ohne eben, dass es zu einer billigen Kopie wird.
The music was really my way in for that. When I discovered that what Robin had done is he just essentially took his stand-up persona and poured it into this character. And then that dawned on me, I could basically do a similar thing with my Fresh Prince persona, just pour that persona into the character. So when I found that in, I was comfortable on both fronts.
Und das war eine sehr gute Idee, wie sich herausgestellt hat. Wenn man den Film guckt, dann merkt man nämlich genau das. Dieser neue Genie, da ist zum Teil wirklich der Fresh Prince von Bel Air drin. Achtet zum Beispiel jetzt nochmal mit dem Wissen auf die Musik. Hört mal hin.
Prinz Ali, mächtig wie nie, Ali Ababa. Voller Kraft, was der so schafft, ratet ihr nie. Sein Mut ist weltweit bekannt, sein Schwert ist scharf und rasant. Doch der Allerschärfste im Land ist Prinz Ali. Freunde, er hat
200 Gold in Familie.
Jetzt die Damen, was hat er? Ist sehr zu empfehlen. Freunde, kommt und helft mir mal.
Das habt ihr gehört.
Eine tolle Menagerie.
Das finde ich so geil, unter dem Gesichtspunkt sich das nochmal anzuhören mit dem Aha, Aha. Das ist wie Man in Black, das ist wie Fresh Prince von Bel Air. Sehr geile kleine Details, die dann aus diesem Genie wirklich einen perfekt funktionierenden Will Smith Genie machen. Der Sprechgesang, der angedeutete, das ist wirklich, wirklich richtig gut gelöst, auch wenn das jetzt die synchronisierte Version war. Das Thema hatten wir eben schon, und es im Original mit Will Smiths eigener Stimme natürlich nochmal deutlich mehr nach ihm und nach Fresh Prince und nach Wild Wild West und nach Man in Black und nach allem klingt, was der Mann bisher so gemacht hat. Sehr cooler Typ, wirklich immer großes Highlight, wenn der irgendwo aufläuft. Und das gilt ganz genauso übrigens auch für seinen Kollegen Keanu Reeves. Der ist natürlich ein ganz anderer Typ und hat einen ganz anderen Film gemacht, aber er ist, und das haben die beiden gemeinsam, auch gleich hier bei uns zu Gast in eine Stunde Film. Keanu Reeves zu John Wick, dem dritten Teil.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
So, New York Public Library.
Alles klar.
Kleine Planänderung. Zum Continental. Könnten Sie dafür sorgen, dass er beim Concierge landet?
Natürlich, Mr. Wick.
Braver Hund. Guter Junge.
Ein völlig durchnässter Mann in schwarzem Anzug und mit langen, nassen, schwarzen Haaren und Bart sitzt in einem New Yorker Taxi. Neben ihm ein Hund, ein Pitbull-Terrier, denn der klatschnasse Mann muss weg. Der Hund soll in ein Hotel, da ist der Hund sicher, aber er selbst, der Mann, kann da nicht mehr rein. Denn er ist John Wick, der in diesem dritten Teil der Reihe meistgesuchte und meistgejagte Profikiller der Welt. Wenn ihr die ersten zwei Teile der mittlerweile Trilogie gesehen habt, dann wisst ihr, was ich meine. Genau diesen John Wick, der in genau diesen Filmen schon zweimal eine massiv blutige Spur quer über die Leinwand hinter sich hergezogen hat. Und auch dieser dritte Teil ist genau deshalb erst wieder ab 18 freigegeben. Er, John, der ja eigentlich zu Beginn der Story Ex-Profikiller war und dann doch nochmal zurückkam, um Rache zu nehmen, musste Ende Teil 2 fliehen, weil er vom Oberkommando der Elite-Killer-Agentur Hohe Kammer zum Exkommunikado erklärt wurde, also zu einer Persona non grata, die wortwörtlich zum Abschuss freigegeben ist. 14 Millionen Dollar Kopfgeld sind auf ihn ausgesetzt. Gefühlt 100 alleine in New York ansässige Assassine machen sich ab da jetzt auf seine Spur. Wer kann ihm helfen? Ausschließlich Ex-Kollegen aus seiner Vergangenheit, die ihm noch irgendwas schuldig sind und aus dieser Schuld gegenüber auch nicht raus können. So wie zum Beispiel Ex-Killerin Sophia, gespielt von Halle Berry.
Ich gehöre jetzt zum Management, das weißt du. Ich bin nicht mehr aktiv und deswegen ziehe ich auch nicht los, um Menschen zu erschießen, John.
Ich bitte dich nicht, jemanden zu töten. Ich will nur, dass du mich zu ihm bringst.
Zu wem?
Deinem alten Chef.
Berada, du willst ihn töten?
Nein, ich will nur mit ihm reden.
Und was um alles in der Welt soll er dir geben?
Einen Rat.
Und so gibt's immer mal wieder Wegbegleiter auf John Wicks blutiger Massakerspur, die ihm kurzfristig helfen, wie ab jetzt zum Beispiel Sophia. Die zwei echt völlig abgefahren trainierte belgische Schäferhunde als persönliche Bodyguards hat. Die übrigens weiter im Lauf des Films sehr abgefahrene Tricks raushauen. Also die beiden Hunde. Und genau darauf will ich gerne hinaus, denn die Story selbst geht natürlich eigentlich gar nicht. Eigentlich. Die ist stumpfsinnig und übelst mega brutal. Sie besteht daraus, dass der gejagte John Wick einen Konkurrenten nach dem anderen ausschaltet mit Schusswaffen, Schlagwaffen, Stichwaffen oder auch gerne mal den bloßen Händen. Fertig, und das ist dann alles. That's the story. Ein zweistündiger Bodycount-Amoklauf von links nach rechts und rechts nach links über die Leinwand. Damit kannst du keinen Blumentopf gewinnen, und zwar letzten Endes auch zu Recht. Darum geht's hier aber nicht. Und ich meine das ernst. John Wick ist kein storybasiertes Drama oder Actionfilm, sondern letzten Endes eine handlungsbegleitete Kampfchoreografie. Das ist ein Unterschied und den muss man hier sehen, wenn man diesen Film bewerten will. Gemacht hat ihn, wie schon die ersten zwei Teile, Chad Stahelski, absolute Stunt-Legende in Hollywood, Ex-Stunt-Double, übrigens auch von Keanu Reeves zum Beispiel in den Matrix-Filmen, einer der größten Stunt-Koordinatoren und Choreografen der Welt und eben auch Regisseur. Und dem geht es hier in diesem Film eben nicht in erster Linie darum, eine wahnsinnig komplexe Geschichte zu erzählen, sondern Kampfchoreografie am obersten Rand der physischen Machbarkeit zu demonstrieren. Das kann dieser Mann mit seinen Profi-Kampfsportler-Stuntleuten wirklich wie kein anderer. Was ihr hier also seht ab Donnerstag ist nichts anderes als ein perfektes Blutballett. Und sicher ist das brutal und damit absolut Geschmackssache, aber noch perfekter inszenierte, hochkomplexe Martial-Arts-Stunt-Szenen gab es noch nie auf irgendeiner Leinwand. Menschen, Fahrzeuge, die zwei eben schon angesprochenen perfekt trainierten Schäferhunde und sogar Pferde. Mitten in Manhattan. Alles in perfekt aufeinander abgestimmter Bewegungsharmonie, egal ob in rasantem, fast schon Zeitraffer-Tempo oder Gegenteil in der Zeitlupe. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt, meine Herrschaften, das ist Kunst. Es ist eure Entscheidung, ob ihr da Bock drauf habt oder ob ihr sagt, sorry, das ist mir einfach zu stumpf, ich kann das alles verstehen, aber die Perfektion in Bewegung, die Anmut der bis ins letzte Detail durchgeplanten, brutal aussehenden Kampftänze ist wirklich ein absoluter Genuss, wenn man irgendein gemeinsames Fable hat für Tanzchoreografie, physische Perfektion, Blut, Schusswunden und rausstehende Knochen. Denkt drüber nach, gleich sprechen wir mit dem, der sich perfekt in diese Choreografie seiner Profi-Stunt-Kollegen eingefügt hat, mit John Wick, aka Keanu Reeves himself.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Wenn ihr mal ganz kurz so 20 Jahre zurückdenkt, erschreckende 20 Jahre, denn so lange ist der erste Matrix oder Matrix-Film jetzt schon her. Ist übrigens auch so ein Filmtitel, bei dem ich mich nie wirklich mit mir selbst einigen kann, ob ich jetzt Matrix oder Matrix sagen soll. Matrix, Matrix. Denke, Matrix geht bei uns auch. Ich glaube, die meisten hier sagen Matrix. Das klingt so komisch. Matrix, ich überlege noch mal ein bisschen drauf rum. Wenn ihr das macht, da so dran hin zurückdenken, diese 20 Jahre, dann fällt euch auch dieser damals noch deutlich jüngere Keanu Reeves ein, der schon damals wirklich coole Moves drauf hatte. Das wisst ihr vielleicht oder ihr wisst es auch nicht. Keanu Reeves beherrscht einige Kampfsportarten seit Jahren sehr gut und deshalb musste er sich auch in den drei John Wick-Filmen nicht verstecken, wenn es um die Stunts geht. Fast alle One-on-One-Kampfsportszenen hat er auch jetzt im dritten Teil wieder selbst gedreht. Man sieht das sehr deutlich in den Kämpfen, in den klassischen Martial-Arts-Kämpfen, weil da ganz oft auch wirklich sein Gesicht zu sehen ist. Und darauf legt er auch großen Wert, also nicht darauf, dass sein Gesicht zu sehen ist, sondern aufs Selbermachen, solange es im Film halt irgendwie geht. Das sollte daher natürlich auch in unserem Gespräch eins der Themen sein. Ich habe den mittlerweile 54-jährigen Schauspieler, ich finde, das ist nicht zu glauben, der Mann hat echt gute Gene, 54-jährigen in Berlin im Hotel getroffen, da haben wir darüber gesprochen, nämlich übers Kämpfen im Film, über 20 Jahre Matrix, über seinen Kollegen Lawrence Fishburne, der sowohl damals sein Filmpartner war, als auch ja jetzt wieder in John Wick, und über die Liebe als Antwort auf alle Fragen. Die etwas lowe Tonqualität müsst ihr bitte entschuldigen. Ich habe es nicht selbst mikrofoniert, aber ich denke, es geht trotzdem.
Keanu, good to see you again for the third part of John Wick. I have my own subtitle for the movie. Just okay. Wanted to discuss it with you if you're okay with
all
it.
All right, I'm afraid.
I would say a subtitle would be Running, Rain and Rampage.
And yeah.
Is it?
What about consequences? What about consequences. Love? What about rules? What about fealty?
Well, that might be a little bit too much for a subtitle, but we could put all of that in there.
All of that in there? Okay.
You have horses, you have dogs, you have bikes, of course, you have cars in this third part of the franchise. Where were the limits? Were there any?
Yeah, of course. Yeah, we have a real visionary in our director, Chad Stahelski, and his vision is vast, but I think what we got to do was a lot and a lot of fun. I mean, we wanted to expand the John Wick action. We wanted to put it in different situations. So there's some action on the horse, on motorcycles, underwater, you know, but all with that kind of immersive kind of performance, it's happening in front of you quality.
And the finger is stitched back on.
Yes. I can see. Well, you know, it is a movie.
Yeah. Okay. That is the trick. No, seriously, did you feel any limitations doing this movie? I mean, you have those stunt people, of course, but we see you in a lot of scenes doing your stuff yourself. Did you feel kind of an edge somewhere where you said, like, okay, I can't cross this line?
Yeah, I mean, it's not fun to talk about one's limitations, you know.
Yeah,
but I mean, they are there. There's stuff that physically I wasn't able to do, and stuff that is, you know, needs to be a stunt person. Like John Wick gets hit by a car. Well, my stunt double Jackson Spidell got hit by a car. And then the director was like, one car is not enough. Get him, hit him again. So they did two cars. You know, and there's a part of you that was like, you know, yeah, I'd like to do that, but you know that you can't, you shouldn't.
I was wondering if it was a little bit like body count versus bruise count. I mean, did you kill more people or get more bruises making this movie?
Yeah, you know, there's a lot of, you know, making John Wick is a lot of fun. I mean, we're doing fake fights. It's choreographed. It's, you know, a lot of cooperation. There's some hitting, but it's not like combat. I mean, it's, you know. But yeah, there's some bruises, and but those are good, right? Good bruises. You know, you want to feel like you went through something, you know, and all of that for me is a gift. I mean, I think the chance to play John Wick and to do these films is, thank you very much.
Yes, and it is a successful trilogy, and it's the second successful trilogy in your career that really went big. Like, I mean, it's 20 years of Matrix now.
Right, yeah.
Have you been talking about that during, like, the past few months with Lawrence Fishburne, who is also on that one?
Yeah, yeah. I haven't spoken to Lawrence about that.
What you feel looking back? I mean, 20 years. I was really surprised when I look back. It's already 20 years.
Yeah, yeah.
Insane.
It didn't go by fast. But, yeah, I mean, I think those films are remarkable, and it was a remarkable time, life-changing, and, you know, it's great to be a part of something that keeps giving to different generations and people. You know, I still get people on the street just, you know, Matrix changed my life. You know, we love, you know, those films. And
okay. Could you point out one thing that Neo taught you and one thing that John Wick taught you?
Being taught. Let's see, Neo. Yeah, I mean, as characters, you know, John Wick is fighting for love, and there's something about that strength that can give you. And Neo has a question and seeking an answer, but he's also in love, you know? And
so love is the answer. Thank
I
you.
Think love is all around us.
Thank you for that.
It should be.
Keanu Reeves, thanks a lot, man.
All right.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
72. Filmfestspiele in Cannes. Jetzt gerade am Start an der Courset und nicht nur die, sondern auch die geschätzte und hochverehrte und schlimm vermisste Kollegin Anna Wollner.
Einen wunderschönen guten Abend, Tom.
Das klang jetzt aber müde. Ist es so, bist du so übernächtig da jetzt gerade oder was?
Also sagen wir es mal so, ich war schon mal wacher, habe es aber heute geschafft, bei den 2 Stunden 41 Quentin Tarantino nicht einzuschlafen.
Oh, Kurzfilm?
War ein Kurzfilm. Ja, für seine Verhältnisse war das Ding recht kurz.
Das war ja heute tatsächlich das Highlight auf jeden Fall des Tages. Wir werden vielleicht gleich noch rauskriegen, ob es auch ein Highlight der bisherigen Zeit überhaupt in Cannes gewesen ist. Once Upon a Time in Hollywood läuft heute im Wettbewerb in Cannes. Und du warst dabei bei Herrn Tarantino, bei Herrn Pitt, bei Herrn DiCaprio, bei Frau Robbie. Erzähle bitte.
Ja, also da reinzukommen war schon mal gar nicht so einfach. Es gab um 16 Uhr eine Pressevorführung, der 16.30 Uhr und die Premiere an sich ging um 18 Uhr los. Und um 15 Uhr explodierte das erste Mal Twitter und Leute berichteten von vollen Schlangen. Ich bin also sofort rüber zum Festivalpalast und der Filmkritiker an sich wird an Festivaltag 7 gerne auch zum Tier, denn es gab wirklich so tumultartige Szenen, dass sich die Leute vorm Einlass weggeschubst haben. Da geht es da ein bisschen steil die Treppe runter. Man hat also wirklich Glück, dass wir da alle lebend reingekommen sind und auch lebend wieder rausgekommen sind. Ich glaube, die Gala-Veranstaltung müsste jetzt just in diesem Augenblick vorbei sein, denn schon bevor der Film überhaupt losging, gab es für Quentin Tarantino da erstmal Standing Ovations, weil er auch genau heute vor 25 Jahren für Pulp Fiction die Goldene Palme bekommen hat. Also es ist so ein kleines Jubiläum für ihn auch.
Kannst du irgendwie schon was zum Film sagen? Dürft ihr schon was sagen? So ein, zumindest, du hast ihn ja schon gesehen und ich eben noch nicht. Daumen hoch, zur Seite, Daumen runter.
Also du merkst, wie ich hier versuche, Zeit zu schinden, um das Embargo nicht zu verletzen. Auf Twitter gibt es natürlich schon Meinungen und dadurch, dass es jetzt vorbei ist, können wir auch drüber reden. Tarantino selber hat vorher, also schon auf Social Media vom Festival und dann auch heute nochmal vor der Vorführung verlesen lassen, dass er doch bitte darum bittet, dass es keine Spoiler gibt, dass wir nichts verraten über die Handlung, also so viel. Es ist wirklich ein zärtlicher Blick auf Hollywood, auf Hollywood der 60er und 70er Jahre. Du brauchst ein abgeschlossenes Studium in Spaghetti-Westernologie. Also ich würde jetzt noch schnell damit anfangen, dass du alles verstehst. Und es sind eigentlich auch zwei Filme in einem, denn es gibt einen klaren Bruch. Der erste Teil ist so eine Bromance in Hollywood, einfach diese Hommage an die Zeit, so Metaebene mäßig. Es geht sehr viel um Film, weil Leonardo DiCaprio und Brad Pitt ein Freundespaar spielen. Leonardo DiCaprio, ein gefragter Schauspieler, Brad Pitt, sein Stuntman. Ja, und dann gibt es irgendwann im letzten Drittel einen Bruch, da fiel Quentin Tarantino so ein bisschen ein. Huch, ich bin ja Quentin Tarantino, ich brauche jetzt noch ein bisschen Gewalt.
Ich brauche Tote.
Das Ganze noch, ich brauche Tote, und das Ganze hängt halt irgendwie zusammen mit den Manson-Morden. So viel möchte ich an dieser Stelle verraten. Es ist ein sehr persönlicher Film, es ist wirklich ein Liebesbrief, aber es ist auch nicht sein bester.
Dann reden wir darüber, wenn er in die Kinos kommt. Das dauert noch einen kleinen Moment. Lass uns von Tarantino rüberschwenken auf die weiteren Highlights, die du bisher gesehen hast. Almodóvar ist gefallen, schon das Stichwort. Mehrfach habe ich gehört. Was hast du Schönes gesehen bisher?
Almodóvar, natürlich, großartig. Leid und Herrlichkeit, ein sehr persönlicher Film mit einem fulminant aufspielenden Antonio Banderas in der Hauptrolle, der so ein bisschen das alter Ego von Almodóvar selbst spielt, nämlich einen gealterten Regisseur, der sich auf verschiedene Zeitebenen miteinander verwoben, auch mal mit seiner eigenen Vergangenheit und vor allem auch an seiner Mutter abarbeitet. Und dann, und das habe ich wirklich tatsächlich nicht gedacht, dass ich diese beiden Sachen nochmal in einem Satz sage oder den Namen und das Wort Meisterwerk kombiniere, nämlich Terrence Malick. Was für ein Film, A Hidden Life. Wir erinnern uns, wie wir durch seine letzten Filme uns wirklich durchgelitten haben.
Ja, Tree of Life, der letzte Midlife
hat der Mann drin. Nichts Gutes mehr gemacht. To the Wonder kam danach noch, Night of Cups, da haben wir uns auf der Berlinale alle fragend angeguckt und gefragt, was sollte das jetzt? Christian Bale in L.A., jetzt aber August Diehl in Oberösterreich. Er spielt Franz Jägerstätter, einen Kriegsdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg, der in Berlin hingerichtet wird. Und Terrence Malick hat ja dieses Konzept, das wissen wir alle, er zeigt sehr, sehr gerne einfach nur Natur. Also die Kamera ist hier wirklich von Jörg Widmer das erste Mal und die ist verliebt in die Natur. Wir sehen wirklich die Schönheit der Erde so als Kreislauf, die obligatorischen Weizenfelder, wir sehen Gebirgsbäche, Wasserfälle, die Silhouette der Alpen im Hintergrund und dieser essayistische Ansatz, der geht hier wirklich das erste Mal sowas von großartig auf, dass ich glaube es zwar nicht, dass Terrence Malick hier am Ende die Goldene Palme bekommen wird, aber der ist und auch tatsächlich die Schauspieler, also August Diehl und Valerie Pachner, großartig in einem ganz, ganz intensiven Spiel. Der könnte irgendwas bekommen und ein sehr, sehr schönes Easter Egg in diesem Film. Achtung, Dieter Koslick. Unser geliebter, noch Berlinale-Leiter, hat einen Gastauftritt und sitzt in zwei Szenen neben dem ja mittlerweile leider verstorbenen Bruno Ganz.
Ach Gott, das ist allein für die Szene würde es sicher schon lohnen. Dann bleiben wir auch da sehr gespannt, was sich da rausentwickelt. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Terrence Malick und Pedro Almodóvar. Hat nicht Malick, habe ich gerade überlegt, die Palme auch schon mal gewonnen, 2010 oder 11 oder irgendwann? Oder?
Ich glaube, für Tree of Life hat er sie tatsächlich bekommen.
Hat er gekriegt.
Es gibt hier viele tolle andere Filme, über die wir jetzt gar nicht geredet haben, die auch eine Palme verdient hätten, vor allem von etwas jüngeren Regisseuren, weil die sind ja im Schnitt auch, also Ich glaube, alle über 80. Also Almodovar, der wird 70 erst, aber trotzdem.
Ja, gut, Ken Loach ist ja auch mit am Start. Der müsste langsam auf die 90 zugehen, glaube ich. Sag mal, hast du den, gerade weil wir von jüngeren sprachen, hast du den Xavier Dolan schon gesehen?
Nee, den sehe ich morgen früh. Also gut. Ich werde heute Nacht vor lauter Aufregung nicht schlafen können. Ja. Ich würde einfach sagen, wir reden nächste Woche drüber.
Das machen wir. Sag mir noch kurz bitte, was zum Teufel mit Elle Fannings Kleid nicht gestimmt hat.
Einiges. Um nicht zu sagen alles.
Ist die wirklich umgekippt? Ich habe das nur eben zufällig, als ich noch hier ein bisschen... Ja, ich habe gelesen, Elle Fanning soll umgekippt sein, weil ihr Kleid wohl dermaßen zu eng war und die Frau wiegt ja gerade mal 14,5 Kilo. Also vielleicht hat sie versehentlich in den Ärmel des Kleids gestiegen. Und
ja, oder sie hatte...
Ich weiß es nicht.
Sie hatte Föhn, weil du wirst jetzt lachen, seit einer Woche schlechtes Wetter in Cannes.
Mein Gott, gut, dass ich nicht da bin, Anna. Gut, dass du dort durch den Regen läufst. Sag mir bitte noch kurz, Xavier Dolan, morgen früh, was kommt dann den Rest der Woche noch auf dich zu bis zur Palmenvergabe? Worauf freust du dich noch?
Auf Xavier Dolan natürlich so ein bisschen und dann kommt noch am, da habe ich auch eher Angst vor, so ein 4-Stunden-Film am Donnerstag.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich wünsche dir gutes Durchhalten da im Kino. Ich wünsche euch vor allen Dingen allen zusammen besseres Wetter. Danke dir, dass du das Festival für uns so schön im Blick hast. Bring was Schönes mit, bitte, für nächste Woche. Und wie sagt man auf Französisch, halt die Ohren steif?
Alt die Ohren steif?
Alt die Ohren steif. Sehr wohl. Anna Wollner, vielen Dank. Gruß an die Kreusette.
Tschüss.
Tschüss. Damit geht's raus aus der eine Stunde Film und gleich hier weiter mit ab 21 bei Deutschlandfunk Nova. Tom Westerholt verabschiedet sich für heute und wünscht euch, spreche gerne mal in der dritten Person über mich selbst, fällt mir an dieser Stelle auf, wünsche euch einen wirklich ganz wunderschönen Dienstagabend, eine schöne Woche, bis wir uns nächste Woche wieder hören. Dann unter anderem mit dem nächsten großen Musikbiopic im Kino, auf das alle sehr gespannt sind, Rocketman. Der Film über Elton John startet in der kommenden Woche bei uns in den Kinos. Außerdem dazu Ma, ein Psychothriller über eine Gruppe feierwürdiger Teenager, bei denen alles ziemlich aus dem Plan läuft. Und Godzilla 2, King of Monsters, mit der spannenden Frage, ob diesen Film eigentlich tatsächlich noch irgendwer braucht. Bis dahin sage ich euch ein herzliches Tschüss, macht es gut. Wir hören uns wieder am kommenden Dienstag. Habt eine schöne Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.